Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelhalter. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Völlegefühl, Unwohlsein, aber auch Durchfall oder Verstopfung, das sind typische und belastende Beschwerden von Menschen mit einem sogenannten Reizdarmsyndrom. Zunächst einmal geht es dann auch darum, auszuschließen, dass sich hinter den Beschwerden nicht was anderes, eine bedrohliche Erkrankung verbirgt. Und nur so lässt sich die Diagnose Reizdarm sichern. Für eine erfolgreiche Behandlung gibt es viele Optionen, aber eben kein Patentrezept. Und so brauchen Patientinnen, Patienten, Ärztinnen und Ärzte vor allem eines: viel Geduld. Reizdarmsyndrom, wenn Verdauungsprobleme den Alltag belasten, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Dann Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden wollen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet, nachgehakt. Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus. Wir fragen, gibt es Alternativen zum Shutdown-Light? Und Schlaganfall, eine schnelle Behandlung für alle, bleibt das wichtigste Ziel. Und danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Reizdarm. Und ich darf Ihnen unsere heutige Studio-Expertin vorstellen, Privatdozentin Dr. Jutta Keller. Sie ist Oberärztin an der Medizinischen Klinik am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Sie leitet dort die Funktionsdiagnostik und Sonographie und sie ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Keller.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Wie viele Menschen leiden eigentlich unter einem Reizdarmsyndrom? Es gibt da immer relativ vage Zahlen. Eine heißt, jeder zweite Mensch, der zu einem Magen-Darm-Spezialisten geht, hat solche Probleme. Ist das so die Größenordnung?
Ja, das ist die Erfahrung der Ärzte, der Gastroenterologen, der Magen-Darm-Spezialisten, dass eben ungefähr jeder zweite Patient, der in die Praxis kommt mit Magen-Darm-Beschwerden, eigentlich eine funktionelle Erkrankung hat. Das ist dann zum einen das Reizdarmsyndrom, das ist die häufigste Form der funktionellen Erkrankung. Und es gibt aber auch Patienten, die haben mehr Beschwerden im Magenbereich. Das würde dann mit dem Fachbegriff funktionelle Dyspepsie genannt werden oder Reizmagen.
Da geben Sie schon ein wichtiges Stichwort. Wenn der Verdacht Reizdarmsyndrom im Raum steht, geht es erstmal darum, auch zu gucken, gibt es nicht andere Ursachen? Denn es ist eigentlich ja eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man würde erstmal gucken, ist mit dem Magen alles okay, mit der Bauchspeicheldrüse, mit der Galle?
Ja, also Patienten mit Reizdarmsyndrom hätten typischerweise mehr Unterbauchbeschwerden. Das würde also schon das Denken und in Richtung Darm mehr lenken als Richtung Magen. Das ist nicht ausgeschlossen und da gibt es viele Überlappungen. Und darum, ich meine, dass auch eben Magen oder Organe im Oberbauch betroffen sind. Und darum ist die initiale Diagnostik, die wir als Spezialisten empfehlen, auch durchaus breit angelegt. Also das beinhaltet unbedingt eine ausführliche Befragung des Patienten, das Erfassen von sogenannten Warnsymptomen. Wenn jemand zum Beispiel Blut im Stuhl hat, dann würde man das nicht für ein Reizdarmsyndrom halten, sondern dem dann nach einer organischen Erkrankung suchen im Sinne von Entzündung oder im schlimmsten Fall halt auch mal Tumor. Man würde in der ursprünglichen Diagnostik auch eine Ultraschalluntersuchung des Bauches durchführen. Das geht dann um die Organe, die Sie gerade schon genannt haben, beispielsweise eben um die Gallenblase, um die Bauchspeicheldrüse. Und die allermeisten Patienten würden auch in der Erstdiagnostik eine Darmspiegelung bekommen, um Entzündungen in diesem Bereich und Ähnliches ausschließen zu können.
Nun ist das Beschwerdebild ja erstmal ein relativ buntes, sag ich mal vorsichtig. Und das macht wahrscheinlich auch die Frage nach den Ursachen relativ kompliziert. Man hat bis heute nicht die Ursache gefunden, aber es gibt viele Hypothesen, was denn da los sein könnte. Eine Hypothese ist, möglicherweise ist der Aufbau der Darmwand ein bisschen anders, als er normalerweise sein sollte. Möglicherweise gibt es minimale Entzündungen, die nicht dahin gehören. Möglicherweise ist das Zusammenspiel von im Nervensystem, also die Koordination zwischen Gehirn und Darm, etwas gestört. Möglicherweise ist der Darm anders besiedelt als bei gesunden Menschen. Zeigt diese Vielfalt auch, dass es einfach schwierig ist, das zu erklären, woher ein Reizdarmsyndrom kommt?
Ja, also im Einzelfall und gerade bei dem Patienten, der einem gegenüber sitzt, ist das sehr schwierig zu erklären, bis nahezu unmöglich, weil wir bei dem einzelnen Patienten nicht diese wissenschaftlichen Untersuchungen anwenden können, die nötig sind, um die Veränderung zu finden, die Sie gerade genannt haben. Wir wissen praktisch bei jedem Patienten, dass irgendwo auf der Ebene zwischen Darm oder sogar Mikrobiom im Darm, Nervensystem, was Darm und Hirn verbindet und Gehirn, irgendetwas anders läuft, als es sollte. Wo genau, ist im Einzelfall sehr schwierig zu sagen und wirkt sich aktuell auch noch nicht wirklich auf die Therapie der Patienten aus oder nicht sehr stark, eben weil wir das für den einzelnen Patienten nicht festmachen können.
Geht es dann vor allen Dingen auch erstmal darum, genauer zu verstehen, was sind die besonderen Beschwerden eines einzelnen Patienten dann? Bei manchen steht ja der Durchfall im Vordergrund, bei anderen die Verstopfung oder eben dieses Gefühl, dass es aufgebläht ist oder dass es Schmerzen gibt.
Das ist wichtig für die Erfassung und für das beim Fragen nach den Beschwerden. Wir wissen, dass Stuhlgangsveränderungen bei den allermeisten Patienten auftreten und ungefähr ein Drittel hat Durchfall, ungefähr ein Drittel leidet an Verstopfung und ungefähr ein Drittel hat einen Wechsel zwischen beiden. Darüber hinaus sind es aber auch oft andere Beschwerden wie eben Schmerzen und Blähungen, die die Patienten sehr belasten können. Und in der Therapie würde man sich auch vorwiegend auf diese Symptome, die den Patienten besonders belasten, dann beziehen wollen.
Was heißt das konkret? Also wenn Menschen besonders unter Schmerzen leiden, würden Sie dann auch gucken, ist der Darm besonders empfindlich, empfindlicher als bei anderen Menschen?
Wir würden das von vielen Patienten glauben, wenn, nachdem wir alle möglichen anderen und wichtigen Erkrankungen ausgeschlossen haben und eben das Reizdarmsyndrom als Erkrankung und Erklärung für die Beschwerden der Patienten übrig bleibt. Wenn die Patienten dann vorwiegend unter Schmerzen leiden, würden wir glauben, dass es an sowas liegen kann wie einer Überempfindlichkeit des Darmes. Sowas lässt sich nachweisen und man weiß auch, dass das für Reizdarmpatienten charakteristisch ist, dass sie zum Beispiel Dehnungsreize im Darm schneller spüren, also bei geringeren Volumina, mit denen man dehnt, und dass sie auch schneller Schmerzen entwickeln, also auch bei geringeren Dehnungsvolumina bereits Schmerzen entwickeln, als das normal ist. Diese Messmethoden, mit denen man das macht, sind aber tatsächlich ziemlich kompliziert und nicht viel häufig verfügbar. Das gehört nicht zur Routinediagnostik bei Patienten mit Reizdarmsyndrom.
Das israelitische Krankenhaus in Hamburg ist ein Spezialkrankenhaus, das heißt, da wird das schon gemacht, oder?
Ja, wir haben dieses Verfahren, das wissenschaftliche Verfahren zur Verfügung, das heißt Barostat. Das ist ein Gerät, wo man mit einer Pumpe, die gleichzeitig das Durchflussvolumen registriert, ganz vorsichtig den Darm aufdehnen kann. Und man hat immer eine Information über den Dehnungsdruck, den man aktuell erzeugt. Und die Patienten werden befragt, ab wann sie was spüren. Patienten mit Reizdarmsyndrom würden typischerweise Schmerzen bei niedrigeren Drücken spüren als Menschen ohne Reizdarmsyndrom. Der Druck ist immer so gewählt, dass er nicht gefährlich ist, aber die Patienten spüren eben schon Abläufe, auch normale Druckreize im Darm, als unangenehm bis schmerzhaft.
Welche Rolle spielen Infektionen, die es mal gegeben hat, also quasi Magen-Darm-Infektionen, Lebensmittelinfektionen?
Man hat zum Reizdarmsyndrom sehr, sehr viel gelernt, als man festgestellt hat, dass es eben tatsächlich bei einem Teil der Patienten nach einer Infektion zur Entwicklung des Reizdarmsyndroms kommt. Das sind vor allem bakterielle Infektionen, die das machen können, virale weniger. Und es sind teilweise auch Infektionen mit Lamblien beispielsweise, das sind nochmal andere Krankheitserreger, die sowas auslösen können.
Man hat es auch beobachtet nach der EHEC-Welle, die es vor einigen Jahren in Deutschland gab. Ne?
Genau.
Also als man die Patienten nachverfolgt hat, hat man gesehen, häufiger als sonst üblich entwickeln die nachher ein Reizdarmsyndrom.
Genau, und das ist ja unter anderem auch in Hamburg dann am Universitätsklinikum ganz dezidiert untersucht worden. Unter anderem auch von meiner Kollegin, die da mitgearbeitet hat, Frau Privatdozentin Viola Andresen. Die Patienten haben dann erst die akute Entzündung, die geht wieder zurück. Aber im Verlauf von Tagen, Wochen oder manchmal auch Monaten entwickeln sie dann chronische Bauchbeschwerden. Und bei diesen Patienten hat man eben am ehesten, am frühesten zeigen können, dass sich auch entzündliche Veränderungen, Entzündungsprozesse in der Darmschleimhaut abspielen, die man mit normalen Untersuchungsmethoden nicht findet, wohl aber, wenn man wissenschaftliche Untersuchungsmethoden anwendet, sozusagen als Restzustand nach dieser Infektion.
Viele Patienten berichten ja auch, dass sie das Gefühl haben, sie vertragen bestimmte Lebensmittel nicht. Ist das Teil der Diagnostik, dass man da genauer guckt, oder ist das schon Teil der Behandlung?
Ja, also sowohl als auch. Es gehört zur Diagnostik dazu, zu erfragen, ob es irgendwelche Trigger gibt, die die Beschwerden besonders auslösen oder verstärken. Dazu gehören ganz oft Lebensmittel. Viele Patienten wissen, dass sie Fettiges nicht vertragen oder Kohl nicht vertragen beispielsweise. Daraus ist es dann nur logisch abzuleiten, dass man solche Lebensmittel nach Möglichkeit meiden sollte. Wenn das wenige sind, ist das ja auch relativ unkompliziert möglich, dass man eben auf Kohlspeisen verzichtet oder Zwiebeln reduziert stark in der Ernährung. Das kann vielen Patienten schon wesentlich helfen.
Und wenn es mehrere Lebensmittel sind, also es steht ja auch immer im Raum, nein, möglicherweise hängt das ja zusammen auch mit einer Lebensmittelunverträglichkeit oder sogar Allergie.
Das sind relevante Differentialdiagnosen zum Reizdarmsyndrom. Also wenn man eine Lebensmittelallergie findet, das haben tatsächlich nicht sehr viele Menschen, vielleicht ungefähr 1%, während man beim Reizdarmsyndrom, zumindest was die Symptome angeht, nicht jeder fühlt sich krank deswegen, aber die Symptome haben eher so 10% der Bevölkerung. Also wenn man eine Lebensmittelallergie hat, dann äußert sich das oft nicht nur am Magen-Darm-Trakt, sondern die Menschen haben oft auch Hauterscheinungen oder Ähnliches. Wenn sowas vorliegt, dann gehört eine allergologische Diagnostik auch dazu. Lebensmittelunverträglichkeiten sind sehr häufig. Vor allem auch gegen so etwas wie Milchzucker oder auch Fruchtzucker kommt das ziemlich häufig vor. Das kann auch hier bei uns so 10-20% der Erwachsenen betreffen, dass sie Milchzucker nicht gut vertragen. Und auch da gehört es zu den Differentialdiagnosen. Sprich, man würde jemand, der eine Milchzuckerunverträglichkeit hat und dem es gut geht, wenn er Milchzucker komplett weglässt, nicht als Reizdarmpatienten bezeichnen, sondern der hat dann eben eine Milchzuckerunverträglichkeit.
Aber auch genauer auf die Ernährung zu achten, das ist schon auch Teil der Therapie nachher, oder?
Ja, also zum einen geht es eben um dieses Meiden der Lebensmittel, von denen die Patienten sagen können, dass sie sie schlecht vertragen. Zum anderen ist es aber auch so, dass eben das kommen wir wieder so ein bisschen auf diese Dehnungsempfindlichkeit zurück. Es gibt Lebensmittel, die von den ja im Darm ganz normal und auch sinnvollen Bakterien verstoffwechselt werden unter Gasbildung. Das sind vor allem bestimmte Kohlenhydrate, sowas wie normaler Zucker oder aber auch Fruchtzucker, Milchzucker auch, wenn er denn nicht aufgenommen wird, und verschiedene andere kurzkettige Kohlenhydrate, die in Obst vor allem vorkommen, auch in manchen Gemüsesorten beispielsweise oder auch in Getreide. Und die unter reichlich Gasbildung verstoffwechselt werden. Diese Gasbildung wiederum ist nichts Schlimmes für sich genommen, aber wenn jemand auf diese erhöhten Gasvolumina und auf das Dehnen des Darms mit Schmerzen reagiert, wird er solche Lebensmittel halt nicht vertragen. Und eine wesentliche Säule der Reizdarmtherapie, die sich auch erst so in den letzten Jahren als solche gezeigt hat, ist eben, dass man solche Lebensmittel für eine Zeit lang bewusst meidet, auch ziemlich strikt meidet, um herauszufinden, ob die Beschwerden der Patienten gebessert werden darunter.
Das Schlagwort, was da kursiert, ist Low FODMAP Diät. Genau. Das heißt, da sind dann bestimmte Mehle nicht drin und eben Fruchtzucker und die anderen Zucker, die Sie gerade erwähnt haben.
Genau, das sind Low für niedrig im Englischen und FODMAP steht für fermentierbare. Und jetzt kommen ganz viele chemische Begriffe hintereinander, die Zucker, kurzkettige Zucker bezeichnen. Genau das lässt man weg, also diese kurzkettigen Zuckersubstanzen und Kohlenhydrate, die von Bakterien verstoffwechselt werden können.
Das lässt man weg, das klingt sehr einfach, ist in der Praxis aber wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Nee, oder? Das ist nicht so einfach, weil das tatsächlich viele Lebensmittel betrifft, bestimmte Obstsorten, Getreide, viele Getreide auch, die Gluten enthalten. Also wer eine Low-FODMAP-Diät strikt einhält, ist auch sehr glutenarm beispielsweise. Das muss man sich schon auskennen. Und die Leitlinien auch der Fachgesellschaften empfehlen, dass man sowas mithilfe einer medizinischen Diätberatung macht.
Hm. Das macht insofern Sinn, A, weil es schwierig durchzuhalten ist.
Ja.
Und zum anderen auch, um Mangelernährung vorzubeugen. Also weil sonst sagen Menschen nachher, naja, Reis und Kartoffeln kann ich essen und den Rest lasse ich mal weg.
Ja, die Gefahr besteht schon. Also zum einen, das ist schon eine recht einschränkende Diät. Man muss auf vieles verzichten. Und viele Patienten haben natürlich den Wunsch, dann auch wieder dazu essen zu können. Und das sollen sie auch. Es gibt eine Phase, in der man für mehrere Wochen, 6 bis 8 vielleicht, strikt verzichten sollte. Dann aber kommt eine Phase, in der man herausfinden muss, was man denn zusätzlich verträgt. Und das sollte möglichst viel sein. Also man sollte möglichst reichhaltig wieder essen können hinterher. Auch dafür braucht es dann teilweise die Ermutigung durch die Diätberatung, das auch wirklich zu versuchen.
Kann das denn sein, dass man dann nachher auch wieder ganz normal, sag ich mal, Mehlprodukte und sowas verträgt? Also auch, wo Gluten drin ist?
Es kann im individuellen Fall sehr wohl sein, dass die gar nicht schuld waren an den Beschwerden. Und dass man deshalb, dass etwas anderes, was man weglässt im Rahmen dieser Low-FODMAP-Diät, schuld war. Und dass man deswegen auch Weizenprodukte beispielsweise hinterher wieder problemlos dazunehmen kann. Es ist auch denkbar, dass es durch die Diät zu bestimmten Veränderungen kommt, aber die müssen nicht unbedingt positiv sein. Da ist man sich beispielsweise im Hinblick auf die Veränderungen des Mikrobioms, die unter einer solchen Diät auftreten, nicht sicher.
Also Mikrobiom ist sozusagen die Gemeinschaft der Bakterien, die im Darm lebt.
Im Dickdarm, genau.
Im Dickdarm lebt.
Ja. Und die ja auch was anderes quasi dann zu essen bekommt, als Rest von dem, was den Dünndarm noch passiert, und sich deshalb verändert.
Wie wichtig ist dieser Aspekt Ernährung?
Also, was man nicht glaubt, ist, dass Ernährung, falsche Ernährung, das Reizdarmsyndrom auslöst. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Was man aber weiß, ist, dass die Ernährung die Symptomatik und den Verlauf beeinflusst. Und es ist halt etwas, was der Patient selbst steuern kann. Wenn man da sehr eingreift, wenn man sehr restriktiv ist, ist das natürlich nicht ohne Nebenwirkung und nicht ungefährlich im Sinne von kann man einfach machen. Man muss Mangel- und Fehlernährung vermeiden. Man sollte nicht auf mehr verzichten, als unbedingt sein muss. Aber es kann eben helfen, die Beschwerden zu lindern. Und da können auch relativ einfache Dinge schon helfen. Zum Beispiel habe ich immer wieder Patienten, die leiden unter starken Blähungen und möchten sich gesund ernähren. Und unter gesund ernähren versteht man im Allgemeinen ja ballaststoffreich. Wenn man aber sehr unter Blähungen leidet, ist es nicht sinnvoll, extrem ballaststoffreich zu essen, zumindest keine groben Ballaststoffe in großen Mengen zu sich zu nehmen. Und ich hatte schon Patienten, die sind nie wiedergekommen, weil sie einfach ihre Ernährung etwas weniger ballaststoffreich gestaltet haben und danach dann mit Restbeschwerden oder auch ohne Beschwerden gut zurechtkamen.
Ernährung ist der eine Faktor. Das andere, was man immer wieder liest, und das verblüfft erstmal ein bisschen, ist Faktor Bewegung ist wichtig.
Ja, also das ist auch vielschichtig. Zum einen hat Bewegung Einfluss auf den Transport im Magen-Darm-Trakt. Und auch sogar das ist ein bisschen komplizierter. Moderate Bewegung ist gut für den Transport, erleichtert den Transport, kann gegen Verstopfung bis zu einem gewissen Grad auch helfen. Wenn man es übertreibt, Marathon ist nicht gut für den Magen-Darm-Trakt. Also so da wird das Blut abgezogen, da bekommt der Darm nicht mehr genug ab und das ist nicht das, was man will. Sondern man möchte eine ausreichende Menge an Bewegung, die dem Körper allgemein gut tut. Das hat nicht nur einen Effekt auf den Transport, sondern auch auf das allgemeine Befinden des Menschen und wirkt sich von daher auch günstig aus.
Was immer wieder auftaucht, ist, Yoga sei besonders günstig.
Ja,
wie kommt es, weil da auch noch eine, sag ich mal, Entspannungskomponente mit drin ist und es trotzdem sehr aktiv ist und man das Gefühl hat, man kann selber was machen?
Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass dieses Aktive wichtig ist, dass man eben das selbst ein Stück weit in die Hand nehmen kann. Entspannungstherapie alleine hat nämlich, also einfach nur so, was man so kennt, versuchen den Körper vielleicht mit Anleitung oder so Stück für Stück zu entspannen, wirkt sich weniger günstig aus. Ist natürlich nicht negativ, aber hat auch nicht diese eindeutigen positiven Effekte, die man bei Yoga gefunden hat. Also das ist sicher auch eine der Wirkkomponenten, aber eben auch, dass man aktiv dazu beitragen kann, aktiv was tut, ist auch wichtig.
Ein Stichwort, was ich bei der Vorbereitung immer wieder gefunden habe, da bin ich auch tatsächlich wirklich ein bisschen drüber gestolpert, ist Darmhypnose. Da denkt man ja erstmal, ist Hokuspokus. Was versteckt sich dahinter? Ist das eine spezialisierte Entspannung?
Nein, das ist auch nicht nur Entspannung, sondern da wird über bestimmte Bilder, die der Therapeut hilft zu vermitteln, dem Patienten eine Möglichkeit in die Hand gegeben, sich positiv mit seinem Magen-Darm-Trakt auseinanderzusetzen. Ich bin da keine Spezialistin, aber es ist etwas, was wir eben in unserem Krankenhaus auch etablieren und etabliert haben, wovon man aus Studien weiß, dass es einem guten Teil der Patienten hilft. Es hilft besser, damit umzugehen und fällt auch in den Bereich, der Patient bekommt etwas an die Hand, wo er selbst aktiv sich mit seinem Krankheitsbild, mit seinem Darm, mit den Beschwerden auseinandersetzen kann. Und das hilft ihm, das reduziert auch das Krankheitserleben und die Beschwerden und er kommt damit besser zurecht.
Vorausgesetzt, er übt sozusagen regelmäßig zu Hause.
Das gehört dazu, ja, das ist notwendig.
Reizdarmsyndrom, wenn Verdauungsprobleme den Alltag belasten, unser Thema heute. Wenn Sie Fragen haben, können Sie weiterhin gerne anrufen. 00800 44 64 44 64, die Adresse für Ihre Mails, sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere Studioexpertin ist Dr. Jutta Keller, Oberärztin an der Medizinischen Klinik am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Und es sind eine Fülle von Fragen eingetroffen, Frau Dr. Keller. Ein Hörer aus Dachsbach hat uns geschrieben, fragt, wie sieht das aus mit der Psyche? Hat die nicht auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Geschehen im Magen-Darm-Trakt?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und der Hörer hat auch vollkommen recht, das hat einen Einfluss. Es ist zum Beispiel so, dass relativ viele Patienten von sich sagen, dass in Stresssituationen die Beschwerden schlimmer sind, aber das trifft nicht für alle Patienten zu und es ist auch nicht in jedem Fall klar, was da Henne und was Ei ist. Es gibt schon ganz eindeutige Zusammenhänge zwischen auch psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Depression und vermehrten Bauchbeschwerden. Aber natürlich kann es einen auch depressiv oder auf jeden Fall psychisch auch anstrengen, wenn man ständig nach jedem Essen zur Toilette rennen muss, weil man Durchfall hat oder wenn man alle möglichen Maßnahmen unternehmen muss und Bauchschmerzen hat und trotzdem nicht zur Toilette gehen kann. Also das geht in beide Richtungen, aber psychische Veränderungen oder Störungen bei reizsamen Patienten kommen vor, die sind zu bedenken und auch mit dem Patienten zu besprechen.
Ein Hörer hat uns gemeldet und fragt, gibt es eigentlich Schmerzmittel, die gezielt den Dehnungsschmerz des Darmes dämpfen?
Ja, sehr gute Frage. Danach sucht man. Man sucht eben...
Aber heißt im Umkehrschluss, hat man noch nicht gefunden?
Gibt es so noch nicht. Nein, gibt es nicht. Aber es gibt ganz einfache Medikamente, die die Muskeln des Darmes entspannen und die darüber Schmerzen nehmen. Das ist ja sozusagen das, was die Patienten als Endprodukt spüren. Sie haben Schmerzen. Und Patienten, bei denen Schmerzen im Vordergrund stehen und die eine wesentliche Rolle spielen, da sind solche, wir nennen das Glattmuskelrelaxantien, weil die Muskulatur des Magen-Darm-Trakts unter dem Mikroskop betrachtet so glatt in Anführungszeichen aussieht. Dazu gehört unter anderem Pfefferminzöl, was bei reizsamen Patienten ein guten Effekt hat. Heißt nicht, jeder profitiert davon hundertprozentig, aber im Mittel ist es ein gut wirksames Medikament gegen Schmerzen bei Reizdarm. Und es gibt andere Glattmuskelrelaxantien in Deutschland, ein Präparat, was dafür auch zugelassen ist, heißt der Inhaltsstoff Mebeverin. Das ist ein anderes Glattmuskelrelaxanz.
Bei Pfefferminzöl denkt man ja, ups, das ist ja auch relativ stark. Also wenn man das auf die Haut macht, dann kühlt das ja eher und geht fast schon in Richtung Schmerz.
Ja, also die Präparate, die man verabreicht, da ist das verkapselt, ne, das und wird erst im Darm dann freigesetzt. Es gibt auch Medikamente, da wird Pfefferminzöl in Kombination mit beispielsweise Kümmelöl verabreicht. Und es gibt andere pflanzliche Präparate, da ist Pfefferminz mit drin, aber auch noch weitere Medikamente. Jedenfalls sind das alles Präparate, wo man es im Einzelfall Sinn macht. Sinn macht im Sinne von, da gibt es wissenschaftliche Daten, dass es Patienten mit Reizdarmsyndrom gut tut, dass ihre Beschwerden geringer werden, wenn sie diese Medikamente einnehmen.
Am Telefon Herr Simonk aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Simonk.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, Folgendes. Also wir haben im vergangenen Jahr, nachdem unsere Kleine in die Kita gekommen ist, da gleich eine EPEC-Infektion mitgemacht. Das ging darum, das war wohl auch meldepflichtig, deswegen wusste man dann auch, was das war. Eine ganze Reihe Leute erkrankt. Ich habe es auch mitgemacht. Die Tochter war nach einer guten Woche durch. Ja, bei mir schloss ich dann das Elend quasi im Nachgang an. Also die eigentliche Infektion, das war vielleicht so eine Woche, aber ja, diverse Arztbesuche später nannte man das Ganze dann ein postinfektiöses Reizdarmsyndrom, hält sich wirklich kontinuierlich mal besser, mal schlechter. Aber die Frage einfach, die meisten niedergelassenen Gastroenterologen, wo man schon mal war, scheinen dann doch irgendwie auch nicht so richtig gute Ideen zu haben, ob es da inzwischen, Stand der Dinge derzeit irgendwelche anderen Techniken oder Ideen gibt, was man noch ausprobieren kann, weil das Ganze schon irgendwie im täglichen Leben echt belastend ist. Gerade auch im Zusammenhang, was Sie vorhin sagten, ein ganz interessantes Thema Sport. Also ich bin wirklich Langstreckenläufer und es ist so, dass gerade nach so intensiven Trainingswochen das Ganze dann scheinbar extrem verstärkt auftritt. Also das ist mir schon auch aufgefallen, ja.
Ja. Das heißt, in Bezug auf den Sport, Sie betreiben den eher sehr ausgeprägt und das macht dann Probleme dann?
Oder genau, also mir ist schon aufgefallen, wenn ich das Lauftempo zum Beispiel reduziere, dass die Beschwerden auch nachlassen. Ne? Okay. Also das scheint schon im Zusammenhang zu stehen irgendwie,
ja. Ja, also zum einen, Sie sagten, im letzten Jahr war das irgendwann, als Ihre Tochter in die Kita kam, ne? Und diese Infektion dann auftrat.
Jahr, ja, genau. Ja.
Insofern haben Sie noch Chancen, gilt auch für andere Patienten natürlich, dass das im Laufe der Zeit besser wird. Dass ungefähr so 40% der Patienten mit Reizdarm verlieren innerhalb von 5 bis 7 Jahren ihre Beschwerden oder sie werden jedenfalls deutlich geringer, sodass man damit gut leben kann. Das ist leider eben eine chronische Sache, das dauert lange, aber die Chance, dass das auch wieder besser wird, ist durchaus gegeben. Und ansonsten haben Sie das klassische postinfektiöse Reizdarmsyndrom, so wie Sie das beschreiben, ne? Auch ein Keim, der das eben ein Bakterium, was das bekanntermaßen auslösen kann. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Darmspiegelung, ich nehme an, Sie haben Durchfälle, weil das dazu
ja, ist gemacht
würde,
worden, typischerweise, ne? Das tolle Programm mit Blutig und so weiter, daraufhin ist das alles gemacht worden.
Ja. Na super. Ja, dann, wenn das also alles diagnostisch gemacht worden ist, müssen Sie auf der anderen Seite keine Angst haben, dass da was anderes hintersteht. So, ne? Das hilft jetzt bezüglich der Beschwerden nur bedingt. Ich denke, Beruhigung hilft schon im Umgang auch mit dem, womit man da zurechtkommen muss. Aber ansonsten ist das eben, nimmt das die Symptome natürlich erstmal nicht weg. Was, falls Sie das noch nicht versucht haben sollten, auch für diese Patienten vorwiegend Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen, kommt so eine Low-FODMAP-Diät in Frage. Medikamente wären so das, was man üblicherweise gegen Durchfall machen kann. Also auch Medikamente wie Loperamid beispielsweise, was den Darm ein bisschen ausbremst, sind erlaubt und helfen den Patienten.
Ist das dann erstmal ein Versuch, ob das funktioniert, mit also den Darm auszubremsen und man muss es dann nicht dauerhaft geben?
Also man würde es nicht dauerhaft geben, wenn es dem individuellen Patienten nicht hilft. Wenn aber, und das würde man ja auch titrieren, also man würde mit niedrigeren Dosen anfangen und gucken, wie viel muss man denn geben, damit es wirkt. Wenn es wirkt, dann ist das auf der Packungsbeilage stehen kurze Zeiten, in denen man das nur nehmen darf. Das ist auch sinnvoll, weil es um Patienten geht, die das einnehmen ohne ärztliche Begleitung. Aber das ist was anderes in Situationen, wo ja schon ganz viel an Diagnostik gelaufen ist und wo man sicher ist, dass man nicht einen Durchfall, oder den man behandelt und dabei übersieht, dass eine schlimme Erkrankung, also eine schlimme heißt im Sinne von eine Entzündung oder so dahinter steckt. Das ist ja bei unserem Hörer schon untersucht und ausgeschlossen. Und dann darf man solche Medikamente auch über einen langen Zeitraum einnehmen.
Herzlichen Dank an Herrn Simok aus Hamburg. Und eine Mail wollte ich Ihnen noch erzählen. Eine Hörerin leidet auch vor allem unter Durchfällen. Und sie sagt, es gibt im Moment nicht viele Möglichkeiten, im alltäglichen Umfeld schnell eine Toilette zu finden. Das ist ja was, wo man erstmal nicht dran denkt. Und sie sagt, in Corona-Zeiten wird es immer schwieriger, gerade wenn auch Gaststätten und öffentliche Gebäude geschlossen sind. Wer davon nicht betroffen ist, schreibt die Hörerin, kann sich nicht vorstellen, was man für Ängste aussteht. Das Thema öffentliche Toiletten in Deutschland sollte mehr in die Diskussion kommen.
Ja, das gilt eben für alle Durchfallpatienten. Das sind dann ja nicht nur Reizdarmpatienten. Und das hören wir ziemlich oft von unseren Patienten, dass das etwas ist, was ihr Leben wirklich prägt. Dass sie auch wissen, wo die Toiletten, also so sie dann eben gerade alle offen sind, zu erreichen sind auf ihren normalen Wegen und auf Autobahnen, die Autobahnraststätten schon mal vorab scannen, wo sie denn unterkommen könnten. Da können Sie sich vorstellen, wie sehr auch so, ja jetzt nicht gefährlich im Sinn von lebensbedrohlicher Erkrankungen, das Leben doch einschränken können.
Das heißt, man braucht eigentlich so eine eigene interne Karte sozusagen, wo man sich orientiert, um sich einigermaßen sicher und ohne Ängste durchs Leben zu bewegen. Das ist natürlich eine schwierige Vorstellung.
Ja, also eigentlich braucht man natürlich eine Therapie, die einem hilft, sicher sein zu können, dass man nicht von ganz, ganz wilden Durchfällen überrascht wird, die dann in sehr unangenehme Situationen bringen könnten. Und da gibt es ganz oft auch noch Möglichkeiten über das hinaus, was Patienten versucht haben.
Deutschlandfunk, Sprechstunde.
Mit Martin Megleide. Reizdarmsyndrom, wenn Verdauungsprobleme den Alltag belasten. Unser Schwerpunktthema heute. Unsere Studioexpertin aus Hamburg zugeschaltet ist Dr. Jutta Keller. Sie ist Oberärztin an der medizinischen Klinik am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Wir haben über mögliche Ursachen eines Reizdarmsyndroms gesprochen, über Behandlungsansätze, über die Rolle der Ernährung, über Bewegung, Entspannungsübungen, Yoga, Bauchhypnose. Das alles kann helfen, besser und mit weniger Beschwerden zu leben. Was aber, wenn plötzlich neue Beschwerden hinzukommen, dann kann es sinnvoll sein, noch einmal genauer nachzuschauen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Darmspiegelung. Meine Kollegin Barbara Weber hat einen Patienten dabei begleitet.
Vielleicht ganz kurz noch ein paar einführende Worte.
Dr. Klaus Benz, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am Evangelischen Krankenhaus Köln-Weihertal, erklärt ihm noch einmal kurz, wie die Untersuchung des Darms abläuft.
Dann letzte Frage noch. Es gibt die Möglichkeit, dass wir die Untersuchung so machen, dass Sie bei vollem Bewusstsein sind, alles mitkriegen oder dass Sie schlafen.
Mein älterer Bruder hat den ganzen Zirkus auch schon mal gemacht. Er hat gesagt, ich soll mich schlafen legen.
Ja. Also ich persönlich habe mich auch schon koloskopieren lassen. Ich habe es auch mit Schlafspritze gemacht. Also machen wir das so. Ne?
Eine Viertelstunde später liegt der Patient auf einer Liege im Behandlungszimmer.
Der liegt auf der linken Seite ganz entspannt und träumt jetzt hoffentlich was Schönes. Und ich beginne jetzt mit der Untersuchung. Ich mache erstmal eine Untersuchung mit dem Finger vorher, um zu tasten, ob da alles in Ordnung ist. Das ist der Fall. Dann nehme ich jetzt das Endoskop in meine linke Hand. Den Einführungsschlauch, der eigentlichen Untersuchung dient, den habe ich in der rechten Hand. Das Gerät ist etwas so dick wie mein Finger. Das führe ich jetzt hier ein. So, Gerät ist schon drin.
Auf einem Monitor sieht der Arzt das Innere des Enddarms. Rosig, von feinen Äderchen durchzogen. Vorsichtig schiebt Dr. Benz das flexible Gerät durch die Darmschlingen, um sich zunächst einen Überblick zu verschaffen.
Hier sind wir jetzt schon zu etwa einem Drittel in den Dickdarm vorgedrungen mit unserem Gerät. Oh, da ist ein sehr großer Polyp hier. Heieiei, den müssen wir mit der Schlinge abmachen. Der ist mindestens 2,5 bis 3 Zentimeter groß. Dieser Polyp, würde ich mal mutmaßen, wäre in 3 oder 4 Jahren Darmkrebs.
Der Arzt schiebt das Untersuchungsgerät weiter in den Darm.
So, hier sehen wir nichts Besonderes. Dann machen wir uns auf den Rückweg.
Jetzt beginnt die eigentliche Untersuchung und der Abtrag des Polypen. Mit Kochsalzlösung unterspritzt der Arzt den Polypen, damit er sich von der Darmwand abhebt, und umschließt ihn anschließend mit einer Schlinge.
Ich habe den Polypen jetzt in der Schlinge gegriffen, scheint komplett drin zu sein. Und jetzt betätige ich die Fußtaste, lege da Hochfrequenzstrom an. Sie hören den singenden Ton des Stroms. Zack, der Polyp ist ab.
Der Strom verschweißt die Wunde. Zusätzliche Klammern, die nach einiger Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden werden, verhindern weitere Blutungen. Der Polyp wird anschließend im Labor untersucht.
Hier sind wir wieder im Enddarm und hier die letzten Zentimeter nochmal. Zack, sind wir wieder draußen.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Frau Dr. Keller, wann ist es sinnvoll, nochmal auch eine Darmspiegelung zu machen? Auch Menschen mit Reizdarm sind ja nicht davor geschützt, dass sie zum Beispiel Polypen ausbilden, aus denen eben Tumore werden können.
Dummerweise nein. Also es ist zum einen so, dass das Reizdarmsyndrom auch nicht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für zum Beispiel Polypen oder auch Darmkrebs verbunden sind, aber eben auch nicht mit einer reduzierten. Das heißt, die normalen Vorsorgeempfehlungen gelten auch für Patienten mit Reizdarmsyndrom, dass man ab 50, 55 diese Untersuchungen regelmäßig durchführen lassen sollte. Außerdem sollte man auch sonst eine solche Untersuchung anstreben, wenn sich die Symptome ändern. Wenn also zum Beispiel ein Patient mit Reizdarmsyndrom plötzlich Blut im Stuhl entdeckt, dann ist das auch ein Warnsymptom, was dem Reizdarmsyndrom nicht zuzuschieben ist, sondern was man abklären muss und das auch, wenn sich an den Bauchbeschwerden vielleicht sonst nichts geändert hat, eben mit einer Darmspiegelung abgeklärt werden sollte.
Am Telefon begrüße ich Inge Driessen aus Freiburg. Schönen guten Morgen. Sie haben schon lange gewartet. Jetzt sind Sie dran. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Ich leide seit 17 Jahren an diesem Reizdarmsyndrom. Auslöser war eine Mexiko-Reise. Ich kam zurück und hatte Salmonellen. Und dann fing eine Odyssee, eine Arzt-Odyssee an und mit der Diagnose dann letztendlich Reizdarm nach dieser Auslandsreise. Und eine Laktose und vor allem Dingen eine Fructoseintoleranz. Ich ernähre mich jetzt letztlich sehr eingeschränkt. Also die ersten 5, 6 Jahre waren ganz furchtbar. Und ich bin dann dazu übergegangen, so wenig zu essen wie möglich. Habe insgesamt dann auch 10 Kilo abgenommen. Und ich habe also manchmal schon die Sorge der Mangelernährung. Ich bin jetzt 65, bin 2 Jahre zuvor in den Ruhestand gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kann das einfach nicht mehr leisten, dieser ganze Toilettensuche-Stress, sage ich jetzt mal, was ja vorhin schon angesprochen wurde. Meine Frage ist, ich helfe mir selber mit Pfefferminzölkapseln, Buscopan, Iberogast und um überhaupt Termine, auf die ich mich freue, einhalten zu können, nehme ich dann Imodium. Mhm. Wobei die Versuchung nahe liegt bei mir, dass ich das viel zu häufig nehme. Also ich weiß nicht, wie oft ich es eigentlich nehmen kann. Aber ansonsten habe ich das Phänomen, ich kann einen Stuhlgang haben, vor allen Dingen bei weichen Stühlen, dass ich von der Toilette aufstehe, ich sofort Kreislaufbeschwerden bekomme, starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, eine Erschöpfung wie auf den Leib geschmissen. Und an einem solchen Tag, der ungefähr einmal in der Woche vorkommt, kann ich nichts anderes tun, als ins Bett zu gehen mit einer Wärmeflasche. Mir fallen sofort die Augen zu und ich kann an dem Tag nichts essen, sodass es am nächsten Tag wieder einigermaßen geht. Kann das mit den Gasen, die vielleicht die Blähungen, diese ganzen Blähungen auch auslösen, irgendwie zusammenhängen? Ich komme damit eigentlich nicht klar, weil ich trotz der eingeschränkten Ernährung immer wieder solche Phänomene habe. Und der Reizdarm kann eine Depression tatsächlich verursachen, weil der einfach dermaßen lebenseinschränkend ist. Also ich würde nicht sagen, die Depression war die Ursache, sondern der Auslöser, sondern das ist dann die Folge einer Reizdarmerkrankung.
Ja, das haben Sie jetzt sehr, sehr eindrücklich geschildert. Leider gehören Sie offensichtlich zu den Menschen, die auch nach einer Infektion sehr lang diese Beschwerden behalten. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, sind die höchstens ein bisschen besser geworden, aber nicht so wirklich.
Also nicht wirklich gut, und nur durch Nicht-Essen, sage ich jetzt mal, oder durch Buchweizenbrei oder solche Sachen. Aber es hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Also mein Mann und ich, wir gehen kaum noch essen. Also es ist eine Katastrophe dann hinterher. Und das ist schon sehr lebenseinschränkend und macht auch einsam, weil Termine mit anderen Freunden wandern zu gehen, das ist vorhin schon besprochen worden, wo ist die nächste Toilette, wie soll man das regeln?
Ja, also ich glaube, in einer Hinsicht kann ich Ihnen jedenfalls Mut machen. Sie dürfen, Sie haben Imodium genannt, der Inhaltsstoff ist Lupramid, das ist das, was ich gerade schon genannt habe.
Genau. Ja?
Wo zwar auf der berechtigterweise auf der Packungsbeilage steht, dass man das nicht einfach so längere Zeit hintereinander nehmen darf, ohne einen Arzt aufzusuchen. Aber Sie haben ja bereits Ärzte aufgesucht. Sie sind ja schon ganz ausführlich untersucht und es hilft Ihnen. Sie können, wenn ich das richtig rausgehört habe, wenn Sie das einnehmen, Termine, auf die Sie sich freuen, auch einhalten. Und Sie dürfen das einnehmen. Sie dürfen das auch jeden zweiten Tag einnehmen oder wenn Sie es brauchen, auch täglich. Wenn Sie dann täglich die Maximaldosis brauchen, das ist dann schwierig. Da muss man sich das nochmal überlegen, ob es nicht noch andere Medikamente gibt. Da müssten Sie dann tatsächlich auch spezialisierte Reizharm-Spezialisten aufsuchen, die sowas dann auch mit Ihnen besprechen könnten. Da gibt es Medikamente, die aber nicht zugelassen sind für diese Indikation, also für diesen Gebrauch. Und da muss man immer bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zusätzlich einhalten. Nicht, weil die so gefährlich sind, sondern weil es kompliziert ist, sie zu verschreiben und weil man vieles besprechen muss. Also wenn Sie aber mit Lupramid eigentlich zurechtkommen, dürfen Sie das nehmen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Inge Driessen. Grüße nach Freiburg. Und am Telefon ist Matthias Sturm. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu dem Thema, was Sie schon angesprochen haben. In dem Büchlein Darm mit Charme kam das ja mal ganz groß raus, dass man das Mikrobiom, also die Stuhlzusammensetzung auf Keime untersuchen könnte. Ich möchte Sie fragen, was raten Sie Patienten, denen so etwas empfohlen wird? Einfach, was ist an Keimen in meinem Stuhl drin? Hat es irgendeine therapeutische Konsequenz? Dann, wenn ich darf, noch eine zweite Frage. Footmaps ist ja eine sehr interessante Entdeckung gewesen für viele Patienten, aber die sagen dann auch, oh, ich habe aber solche Probleme, auf Süßes zu verzichten. Das brauche ich als Stressnahrung. Wie komme ich davon los, dann im entscheidenden Moment doch einen Snack zu essen, der zu 50% aus Zucker besteht? Hätten Sie da einen Tipp?
Oh, also zunächst mal, das Erste ist einfacher zu beantworten, das mit den Keimen im Stuhl. Ja? Also ist die Forschung, die aktuell sich bezieht auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms, also dieser Keime, die sich im Darminhalt befinden, der vielen, vielen Bakterien und sonstigen, das ist unheimlich aktiv. Und da werden noch ganz, ganz viele neue Erkenntnisse kommen. Aktuell macht es aber nur Sinn, den Stuhl auf bekannte Krankheitserreger zu untersuchen. Das gehört zur Routinediagnostik bei Durchfall dazu. Dass man nach Salmonellen beispielsweise schaut, was die Hörerin gerade eben als Auslöser von Durchfällen in Mexiko angegeben hatte. Das gehört fest zur Diagnostik dazu. Solche Darmökogramme, die die Patienten in aller Regel selbst bezahlen müssen, die teuer sind, die machen aktuell noch zumindest keinen Sinn. Unter anderem deshalb, weil Stuhlproben sich verändern auf dem Weg zur Einsendung. Ja, also das, was dann im Labor gemessen wird, muss längst nicht mehr das sein, was wirklich sozusagen im Darm vorherrscht. Und man kann daraus keine therapeutischen Schlussfolgerungen ziehen. Darum,
weil einige Bakterien einfach kaputt gehen.
Auch auf das. Der Reise. Oder gar nicht auf der Reise kaputt gehen, wenn Luft dazu kommt, sowieso absterben, mit normalen Kulturbedingungen gar nicht nachweisbar sind. Das ist alles noch viel komplizierter, als man sich das vorstellt, wenn man diese bunten Ampelsysteme zurückbekommt, die ja schon ganz, ganz viel sozusagen zeigen können. Aber sie zeigen bei weitem nicht genug und nicht genau genug, um daraus wirklich Rückschlüsse ziehen zu können. Darum ist das für den einzelnen Patienten aktuell nicht sinnvoll.
Ja, da bleibt noch die Frage mit der Lust auf das Süße.
Ach ja, ja, habe ich mich nicht drum herum gemogelt, sowas. Nein, wollte ich auch nicht. Sondern, also man würde dieser Verzicht, der im Rahmen der Low-FODMAP-Diät notwendig ist, das ist ja etwas, was auch nur für ein paar Wochen ganz strikt gefordert wird. Und ich glaube, da muss man sich wohl auch einmal durchringen, wenn man wissen will, ob es einem hilft. Und danach sind die Patienten ja unbedingt aufgefordert zu gucken, wie viel sie wieder von dem, was sie sonst auch essen sollten und wollten, zusätzlich vertragen. Einen Rat, aber ich, also als, wenn ich selbst Hunger auf Schokolade habe, möchte ich Schokolade. Und die Blaubeeren, die sehr viel günstiger wären, was jetzt das Low FODMAP sozusagen Diätverhalten anginge, Profil anginge, genau, da habe ich jetzt vielleicht weniger Lust, aber das ist wahrscheinlich der sinnvolle Rat, zu versuchen, dann auf Snacks auszuweichen, die in dieser Hinsicht günstig sind. Ich will gar nicht sagen gesund, weil da muss man auch Äpfel, Birnen beispielsweise sind auch
dunkle Schokolade, braucht man weniger davon.
Wer weiß. Ja.
Wir haben aus Berlin eine interessante Mail bekommen. Übrigens, vielen Dank an Matthias Sturm und Ihnen und ihm alles Gute auch. Eine Hörerin hat uns gemailt aus Berlin und sie sagt, das war für sie eine Entdeckung. Also sie ist eigentlich Migränepatientin und hat ein Medikament bekommen, um den Anfällen vorzubeugen.
Ja.
Und sie hat aber gemerkt, dass das auch viele Darmprobleme wegnimmt. Mhm. Sie sagt, das war so eine kleine Revolution. Der Schlaf wurde wieder möglich. Auch eine viel größere Auswahl an Lebensmitteln. Und die Angst vor dem unweigerlich folgenden Dehnungsschmerz ist verloren gegangen.
Ja.
Ist das jetzt Zufall oder ist das, gibt es da...
Ja, das kann ich jetzt natürlich nur raten, weil es auch da mehrere Medikamente gibt, die man gegen Migräne einsetzen könnte. Aber so typischerweise wirken diese Medikamente auf den Serotoninhaushalt und auf Serotonin als Botenstoff, auf die Möglichkeit zu wirken. Serotonin wiederum ist ein vom Körper selbst gebildeter Botenstoff, der im Gehirn wichtig ist, der dort unter anderem auch was mit der Durchblutung zu tun hat. Und wenn man da eingreift, das hilft gegen Migräne, das weiß man. Aber nur 5% des körpereigenen Serotonins wirkt im Gehirn, 95% wirken im Magen-Darm-Trakt und haben da eben auch wichtige regulative Funktionen. Zu viel Serotonin ist mit Durchfall assoziiert, zu wenig mit Verstopfung. Und wenn man Glück hat und eben ein Medikament hat, was den Serotoninhaushalt in eine für Hirn und Darm günstige Balance bringt, dann können beide Symptome gemeinsam gebessert werden.
Eine Hörerin aus den Niederlanden hat uns erreicht. Schönen guten Morgen. Sie sind als Reizdarmpatientin diagnostiziert worden, aber Sie haben Zweifel, ob das wirklich zutrifft. Stimmt das?
Genau, genau. Ja. Im Vergleich zu anderen Hörern sind meine Symptome relativ gering. Ich habe eigentlich nur Krämpfe. Allerdings, wenn die auftreten, dann gehen sie nur weg, wenn ich mich hinlege. Und dann muss ich alle Termine absagen in dem Moment. Ich habe auch keine Trigger bisher feststellen können.
Bitte, was haben Sie nicht feststellen können? Keine?
Keine Trigger, also Auslöser, die sich dann wiederholen und wo ich sage, ach, wenn ich das vermeide, dann treten die Krämpfe nicht mehr auf.
Und Sie haben die notwendigen Untersuchungen sind aber gemacht worden, Blutuntersuchungen?
Nein, es wurden keine weiteren Untersuchungen gemacht. In den Niederlanden ist das Gesundheitssystem ein bisschen anders aufgebaut. Mhm. Der Hausarzt hat die Diagnose bestätigt, die in einer Notaufnahme gemacht wurde, als eine Nacht die Schmerzen so doll waren, dass ich da hingegangen bin. Ich bekam eine Broschüre und das war es. Und nun sind die Beschwerden auch nicht so regelmäßig, also nicht täglich oder wöchentlich, wodurch ich auch weiter keine Anstalten gemacht habe.
Ja, also das wäre nach den Vorgaben, wie wir sie in den Leitlinien erarbeitet haben, wäre quasi die Diagnosestellung noch nicht erlaubt. Ja? Sie haben krampfartige Bauchschmerzen, die kommen wieder, es gibt keinen offensichtlichen Auslöser. Aber ob zum Beispiel eine Engstelle im Darm durch eine Verwachsung oder eine Entzündung oder was immer die auslöst, kann man ohne Untersuchung nicht wissen. Nicht wirklich.
Ja. Genau. Ja.
Also das heißt,
das bestätigt mein Vermuten eigentlich. Mhm. dass die Diagnose nicht so, also noch das unzureichend kann, ist.
Ja, also wenn man so allein von Wahrscheinlichkeiten hergeht, wenn Sie bedenken, dass eben 10% der Bevölkerung solche Symptome haben, ist, wenn man das überhaupt nichts sonst von dem Patienten weiß und nur raten soll oder nach Wahrscheinlichkeiten gehen soll, ist die hoch. Aber für den einzelnen Patienten ist das natürlich unbefriedigend und sollte eigentlich auch nicht zu einer ganz konkreten Diagnose führen, sondern man müsste sagen, man weiß es nicht. Und wenn man es genau benennen will, muss man weiter untersuchen.
Hm, also der Hinweis schon nochmal genau nachgucken lassen. Genau. Ich sage herzlichen Dank, Grüße in die Niederlande. Mhm. Und am Telefon ist Frau Schröder-Trost. Schönen guten Morgen in Halle an der Saale. Bitte sehr.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich hatte vor ungefähr 7 Jahren ein ähnliches Problem. Also ich hatte über mehrere Monate immer wieder heftige Blähungen, Bauchschmerzen, verbunden mit so einem ganz dünnflüssigen Dünnpfiff. Mhm. Und habe also damals beobachtet, wenn ich bin Biologin, wenn ich im Gelände unterwegs war, den ganzen Tag draußen, dann war das nicht so schlimm. Wenn ich aber an einem Wochenende irgendwie, wenn viele feiern waren, nämlich viel gegessen hatte, dann war es besonders schlimm. Und ich bin dann, war es mal auf dem Gemeindefest, da hatte ich nur ein Eimerchen Süßkirschen gegessen und dann Kuchen. Und dann saß ich also da und konnte das Fest überhaupt nicht genießen, weil der Bauch so gedrückt hat. Und dann hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie festgestellt hat, dass sie eine Fruktoseunverträglichkeit hat. Und dann habe ich gedacht, oh, das könnte sein, habe an meine Kirschen gedacht. Und dann habe ich also in der nächsten Zeit Fruchtsaft komplett weggelassen, Obst auch weitgehend weggelassen. Und das ging gut. Und dann hat es aber wieder angefangen. Und dann bin ich mal zum Arzt und habe also diagnostizieren lassen. Und da wurde also festgestellt, dass es Fruktose nicht ist. Und ich dachte also, Laktose kann es nicht sein, weil ich einen halben Liter Kakao mal getrunken hatte und dachte, ja, okay, Brot esse ich doch jeden Tag, dann kann es das auch nicht sein. Und ja, dann stand ich wieder da und dann habe ich also angefangen zu lesen und mich zu informieren und bin dann drauf, und dann kamen immer wieder die Kohlenhydrate und dann habe ich also angefangen, Kohlenhydrate zu reduzieren, so nach und nach, und habe dann dafür, also ich habe mich vorher eigentlich so ernährt, wie das jetzt immer propagiert wird, also eben nicht so viel Fleisch, viel Gemüse und Reis und Nudeln und Kartoffeln und nur gelegentlich eben Fleisch und Eier und Milchprodukte. Und dann habe ich also in dem Zug eben Kohlenhydrate weggelassen und habe mehr Eiweiß gegessen. Auch das war ein Rat von meiner Ärztin, gelegentlich mal Leber, so einmal in der Woche Leber. Und dann ging es mir also richtig gut und es geht mir jetzt nach 7 Jahren immer noch gut. Also ich habe immer mal noch so ein bisschen feinjustiert. Aber es ist eben so mit viel Eiweiß und dem richtigen Fett, also durchaus auch Tierhöchstfett, da sind ja eben auch die Vitamine drin, die fettlöslichen, geht es mir richtig gut. Und ich habe nur noch ganz selten mal ein paar Schwierigkeiten. Ich kann auch wieder, also im Büro, da hat immer mal jemand Geburtstag, wenn ich dann Kuchen esse, ist das okay. Wenn ich aber wieder anfange und dreimal am Tag Kohlenhydrate esse, dann fängt das wieder an zu grummeln. Und ich habe also im Gegensatz zu der Hörerin von vorhin eigentlich überhaupt keine Bedenken mit Nährstoffen, denn es sind ja eigentlich sehr nervstoffreiche Lebensmittel, die man essen kann.
Ja, also es ist individuell natürlich unterschiedlich, ne? Also Sie haben da ja für sich offensichtlich einen Weg gefunden. Wenn man sich gut auskennt, wenn man das beachtet, wenn man eben auch für Vitaminzufuhr und so weiter sorgt, wird man das auch selbst hinkriegen. Aber viele Menschen brauchen dafür gelegentlich auch eine Diätberatung, zumindest eine Form von Schulung, eben um damit zurechtzukommen. Und sie beschreiben so, wie wir ja schon vielfach besprochen haben, dass vor allem die kurzkettigen Kohlenhydrate ein Problem sein können, nicht müssen, aber können. In Kirschen ist es nicht nur Fruchtzucker, sondern auch Sorbit, so ein Zuckeralkohol, und die Kombination von beiden machen sie teilweise besonders unverträglich. Ich glaube, das kennen viele, dass wenn sie große Mengen Steinobst essen, dass es dann im Bauch rumpelt. Das ist, ne, und das ist eben bei Patienten, die dann eine besondere Empfindlichkeit haben, auch noch dann besonders heftig von den Symptomen her.
Dann rumpelt es heftiger.
Ja.
Genau. Herzlichen Dank an Frau Schröder-Trost. Und Grüße nach Halle, an der Saale. Und es sind ganz viele Fragen auch gekommen zum Thema Probiotika. Lässt sich da was zu sagen? Also gibt es da auch mögliche Risiken? Kann das helfen? Fragt eine Hörerin aus Berlin. Oder nehme ich lieber Brotung und Sauerkraut zu mir, wobei ich bei Sauerkraut dann denke, naja, das wird wahrscheinlich nicht jedem helfen können. Könnte mit Blähung Probleme
schlimmer werden.
Geben, ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Also es gibt zu Probiotika, also zu günstigen Bakterien, die man sich, die man schlucken kann, die man sich zuführen kann, gibt es Studien, die sagen, dass das hilft. Es gibt auch zusammenfassende Studien, die heißen Meta-Analysen, wo man ganz viele Einzelstudien zusammenfasst und die gemeinsam beurteilt, um herauszufinden, was ist die Wahrheit in Anführungszeichen. Eine einzelne Studie kann ja mal daneben liegen, aber alle zusammen sollten die Wahrheit ergeben. Und auch diese Meta-Analysen sagen, dass das hilft. Aber sie beziehen sich auf ganz unterschiedliche Präparate. Und man kann für den einzelnen Patienten nicht vorhersagen oder nur sehr, sehr bedingt vorhersagen, was für den einzelnen Patienten günstig ist. Es macht Sinn, die Probiotika zu versuchen. Und wenn einem ein bestimmtes Probiotikum hilft, das auch längerfristig einzunehmen.
Hm. Viele haben auch gefragt, wie ist das mit Fasten? Mhm. Macht das Sinn auf eigene Faust?
Ja, also auf eigene Faust längerfristig radikal nein. Also das ist sicher etwas, was womit man sich auch ernsthaft schaden kann und was man so nicht tun sollte. Es gab begleitete Studien, wo das auch mal für einen gewissen Zeit einen günstigen Effekt hatte. Aber es können Sie sich auch vorstellen, jetzt werden ja zum Beispiel beim radikalen Fasten nun gar keine Kohlenhydrate mehr zugeführt. Wenn schon die Reduktion zu einer positiven Beeinflussung der Beschwerden führt, dann werden die Bauchbeschwerden beim radikalen Weglassen wohl auch erst recht weg, also weniger werden verschwinden. Aber dass das einen dauerhaften Effekt hat, nur so, dann macht es ja Sinn, das ist so nicht belegt.
Reizdarmsyndrom, wenn Verdauungsprobleme den Alltag belasten, das war heute Thema der Sprechstunde mit Martin Winkelheide am Mikrofon. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unsere Studioexpertin, Privatdozentin Dr. Jutta Keller, Oberärztin an der Medizinischen Klinik am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Frau Keller, herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Sehr gerne.